Ich darf euch jetzt noch den Bibeltext vorlesen für die Predigt. Der kommt aus dem Lukas-Evangelium 1, 68 bis 75. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt und Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden.
Ja, hallo, schön euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ich bete noch vor der Predigt. Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt diesen Gottesdienst haben, dass wir einfach Zeit haben, uns mit deinem Wort zu beschäftigen und danke, dass wir so mitten im Advent stehen, dass so Weihnachten immer näher rückt und ich bitte dich, hilf uns doch einfach wieder neu zu verstehen, was du mit Weihnachten gemacht hast und gemeint hast. Amen. Ja, wir starten heute mit einer neuen Predigtserie, unsere Weihnachtspredigtserie, die geht bis Weihnachten. Und die trägt den Titel Fürchtet euch nicht. Und wir wollen uns in dieser Serie mit dem Thema Angst auseinandersetzen. Einfach, wollten euch keine Angst machen, aber wir dachten, dass es passt. Jetzt ist Advent und Advent gibt ja immer schon mal so einen Hinweis auf was noch kommen wird. Gibt einen Hinweis auf Weihnachten. Und in Weihnachten steckt ja die Aussage drin, fürchte dich nicht. Und wir wollen uns unter diesem Aspekt in den folgenden Wochen Weihnachten mal anschauen. Mehr sozusagen unter dem Aspekt, Weihnachten als Fest der Befreiung von Angst zu feiern, als Weihnachten als Fest der Liebe und der Harmonie und der Gemeinschaft. Und Angst, das ist natürlich so ein Gefühl, das kennen wir, das ergreift uns, das ergreift jeden von uns mehr oder weniger stark, aber wir alle wissen, wie sich das anfühlt, Angst zu haben. Und die Aspekte, vor wem oder vor was wir Angst haben können, die variieren. Da gibt es zum einen die Angst vor anderen, einfach vielleicht sich zu blamieren, schief angeguckt zu werden, sich unverstanden zu fühlen. Sozusagen eine Angst, die durch andere in mir ausgelöst wird. Und das kann sich dann in verschiedenen Beispielen äußern, also zum Beispiel vorne zu stehen und sich zu blamieren. Oder einfach nur vor jemandem zu essen. Das kann uns irgendwie auch unsicher machen. Das kann uns irgendwie auch Angst machen. Oder vielleicht auch sich auf jemanden einzulassen, sich mit jemandem zu binden. So, davor hat man vielleicht auch Angst. Dann gibt es so diese zweite Komponente, die Angst vor Gott. So, das ist sozusagen das religiös Angehauchte. So Gott, irgendwie so eine Größe, nicht so ganz greifbar. Was mache ich heute so? Heute habe ich nicht gebetet. Straf mich jetzt Gott. Wie funktioniert das? So, es ist so ein bisschen unberechenbar mit Gott. Und das kann uns vielleicht manchmal auch irgendwie Angst machen. Und dann der dritte Aspekt, vielleicht sozusagen die Angst vor uns selbst und vor unseren Handlungen, dass wir wiederum andere bloßstellen oder blamieren können. Dass wir vielleicht die Angst haben, uns nicht im Griff zu haben, dass uns vielleicht so Dinge rausrutschen. Oder einfach auch, gerade so im Großstadtkontext wie Berlin, die Angst zu haben, was zu verpassen. Auf jedes Event irgendwie zu gehen, alles irgendwie mitzunehmen und dann auch so festzustellen, ja, es ist vielleicht noch ein bisschen too much, aber ich habe irgendwie die Angst, einen Anschluss zu verlieren. Die Angst vor meinen eigenen Handlungen. Und Angst ist ja sozusagen jetzt nicht nur ein Gefühl, was unangenehm ist, sondern was uns auch einen Schutz geben soll und sozusagen Signal auslöst, um uns vor möglichen Gefahren oder Katastrophen zu schützen. Und dann, wenn das eintritt, suchen wir natürlich Schutz bei einem anderen Ort, wo wir uns erhoffen, keine Angst mehr zu haben. Oder bei anderen Menschen, wo wir uns irgendwie sicher fühlen. Oder vielleicht auch uns andere Gedanken machen und so diese Angst oder beängstigende Gedanken einfach nach hinten schieben. Und ihr alle kennt das vielleicht, wenn ihr mal in Brandenburg wandern wart, kann es vorkommen, dass man auf ein Wildschwein trifft. Und das ist ja vielleicht dieses typische Beispiel. Man sieht dieses Wildschwein und man, der Körper versetzt sich sozusagen in diesen Zustand der Angst. Und genau, ich laufe weg, ich fliehe und versuche sozusagen an einen anderen Ort zu gelangen, um diesen Angstzustand zu verlassen. Und das ist vielleicht so das eine, habe ich mir so gedacht, das geht auch irgendwie auf, das ist für mich logisch, klar renne ich da irgendwie weg oder bleib vielleicht auch stehen, wie, je nach Situation. Aber was mache ich eigentlich mit meinen anderen ganzen Ängsten? Was mache ich mit meiner Versagensangst oder so? Was mache ich mit den Ängsten, die mich sozusagen ganz anders existenziell bedrohen? Wo schiebe ich die hin? Wo gibt es da Orte, an die ich gehen kann? Gibt es überhaupt diese Orte? Weil wir ja doch auch die Motivation haben, unsere Angst möglichst fassbar zu machen, möglichst klein, möglichst überschaubar zu halten, dass wir es kontrollieren können. Und ich denke, dahinter steht einfach die Sehnsucht, angstfrei zu sein oder angstfreier vielleicht zu leben, mit weniger Sorgen. Und wenn wir uns jetzt Weihnachten anschauen, dann denke ich, dass Weihnachten so ein Ort sein kann, an dem wir vielleicht wieder neu was lernen können über unsere eigenen Ängste oder vielleicht eine neue Perspektive darauf bekommen, mit ihnen umzugehen. Was hat Weihnachten mit meinen Ängsten zu tun? Das ist sozusagen die Frage, um die es heute ein bisschen drehen soll. Und ich schlage vor, wir schauen uns dazu einfach nochmal den Text an, den die Madeleine gerade gelesen hat. Und ich selbst hatte ein starkes Bedürfnis, als ich den so gelesen habe, den einfach erstmal so einzuordnen. Und das will ich mit euch erstmal tun. Das heißt, der erste Punkt ist bei mir erstmal so diesen geschichtlichen Hintergrund euch zu geben. Was ist geschehen und von wem ist hier die Rede? Und der erste Punkt, der hat vielleicht noch nicht so sehr viel Zusammenhang mit dieser Angst, aber er lässt mich den zweiten Punkt besser verstehen. Der zweite Punkt ist bei mir die Treue Gottes und dann geht es in den dritten Punkt anders, als man denkt. Aber jetzt erstmal zum ersten Punkt zur Geschichte. Und zwar, um den Text einzuordnen, lohnt es sich, die Geschichte Israels sich anzuschauen. Und zwar, die Bibel ist ja ein Buch von vielen Büchern und die Geschichte Israels ist darin vor allem festgehalten. Es gibt noch andere Quellen und Bücher, wo beschrieben wird, was mit Israel so passiert. Aber die Bibel ist sozusagen eine Quelle für uns. Und das letzte Buch im Alten Testament, sozusagen im ersten Teil der Bibel, ist der Prophet Maleachi. Und der Prophet Maleachi, der kündigt an, es wird einer kommen, der wiederum einem anderen den Weg bereiten wird. Also er sagt damit, es wird Johannes der Täufer kommen, der wiederum Jesus den Weg bereiten wird. Das sagt schon der Prophet Maleachi. Und dann bis zum Beginn sozusagen der Evangelien, bis zum Beginn der Geschichte, vergehen 400 Jahre. In denen nichts passiert. Also es ist erstmal eine riesige Lücke sozusagen zwischen der Ankündigung und der Verheißung. Und die Geschichte sozusagen, die setzt jetzt hier ein. Also unsere Geschichte mit dem Priester Zacharias, so heißt er, und seine Frau Elisabeth. Die beiden, die konnten keine Kinder bekommen, bis sozusagen ein Engel sagt, Zacharias, du wirst noch einen Sohn bekommen. Und du wirst nicht nur ein ganz gewöhnlicher Vater werden, sondern du wirst der Vater werden von diesem Johannes, der auf den Messias hinweist, auf den die Juden schon so lange gewartet haben, den lang ersehnten Messias. Also zwei Sachen. Ein ganz alter Priester, der schon gar nicht mehr Kinder machen könnte, wird Vater und er wird sozusagen ein besonderer Vater. Von einem besonderen Sohn. Ja, und jetzt die Frage vielleicht, warum haben sie gewartet? Warum haben die Juden auf diesen Messias überhaupt gewartet? Zum einen hat es die Schrift immer wieder angekündigt. So, das ganze Alte Testament zieht sich immer wieder durch mit dieser Ankündigung auf den Messias. Und zum anderen hatten die Juden die Hoffnung auf Befreiung, weil zu dem Zeitpunkt die Römer Israel besetzt und damit fremd beherrscht haben. Sie hatten die Hoffnung, jetzt kommt sozusagen jemand, der kommt und der macht hier mal klar Schiff. Der räumt hier auf und dann sind die Fronten wieder geklärt. Das, so sagt es uns sozusagen der Text. Jetzt kommt sozusagen der lang ersehnte Retter auf die Erde und die Verheißung erfüllt sich. Das könnt ihr nachlesen im Vers 70. Und ich habe mir so gedacht, das ist irgendwie krass, weil Gott auf sich warten lässt. Also 400 Jahre, wo irgendwie gar nichts passiert. So, was haben denn die Leute vielleicht in der Zeit gedacht oder geglaubt? Was hatten sie noch für Hoffnungen? Haben sie daran noch festgehalten? Oder haben sie vielleicht auch die Angst gehabt, dass Gott sein Volk vergessen hat und dass nichts mehr passiert? Und jetzt können wir aber dem Text entnehmen, dass hier doch was passiert ist. Und das kann uns vielleicht ermutigen im Hinblick auf unsere eigenen Ängste. Das hat vielleicht Auswirkungen im Umgang mit unseren eigenen Ängsten. Und das bringt mich sozusagen zum nächsten Punkt, zu der Treue Gottes. Wir können dem Text eine gewisse Treue Gottes entnehmen. Was Gott ankündigt, das zieht er auch durch, auch wenn es 400 Jahre sozusagen dauert. Und der Zacharias, der beschreibt das jetzt, er ist sozusagen ganz überwältigt davon, der ist ganz begeistert, dass Gott das sozusagen endlich macht und beschreibt das mit ganz vielen Verben. Da heißt es, er hat sein Volk angenommen, er hilft, er bringt Erlösung, er erbarmt sich, er vergisst nicht, er denkt an uns. Das heißt, die Treue, die zeigt sich durch Handlungen. Gott macht sozusagen was. Und ich denke, Treue muss sich auch durch Handlungen zeigen. Nur zu sagen, ich bleib dir treu, ich bin dir treu, das reicht nicht aus. Wir wollen das auch erleben, wir wollen das erfahren. Und ich denke, Treue wird eben auch erst zu Treue, indem sie einen längeren Zeitraum überdauert hat. Sie wird erst zu einem Begriff, wenn sie ein längerer Begleiter geworden ist. Also wenn ich mit jemandem eine Woche zusammen bin und wir uns dann halt trennen, dann kann ich zwar sagen, na ja gut, immerhin war mir eine Woche treu, aber es hat natürlich einen anderen Charakter, wenn ich mit jemandem über 35 oder 45 Jahre zusammen bin. Und das ist auch meine Vermutung an der Stelle, dass es Gottes Plan war, so lange zu warten. Weil es sozusagen jetzt mit so einer Wucht einfach eintritt. Und das ist das, was der Zacharias, was ihn so überwältigt, warum er auch so viele Verben verwendet, warum er sagt, okay, jetzt ist Gott und jetzt vergisst er und sich, erbarmt sich und bam, 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 bam. Da redet das sozusagen alles runter. Das heißt, die Treue wird umso größer, je länger sie dauert. Das gibt der Treue eigentlich erst ihren Wert. Und warum führe ich diesen Punkt jetzt überhaupt an? Einfach, weil ich denke, dass wenn wir das erlebt haben, dass jemand treu ist an unserer Seite, dann macht es was mit uns. Dann hat das irgendwie positive Auswirkungen. Dann verlagert es ein Stück weit auch unsere Ängste. Dann gibt uns das die Gewissheit, da ist einer da, der hält zu mir, der geht mit mir mit, der verlässt mich nicht. Es nimmt vielleicht die Ungewissheit weg. Und Gott hat eben genau diesen selben Wesenszug. Vielleicht kann uns diese Treue Gottes, die wir hier aus diesem Text entnehmen, ermutigen, dass er wirklich da ist, auch wenn vielleicht auch jahrelang nichts passiert in unserem Leben. Wenn sich meine Situation vielleicht auch erstmal nicht gleich ändert. Vielleicht kann es mich trotzdem ermutigen, dass er mich nicht vergisst. Und ich finde jetzt, macht dieser Text so ein bisschen so einen Widerspruch auf. Also mir ist das dann so gegangen. Und so auf der einen Seite sagen wir ja, Gott ist treu. Und dann passiert das aber vielleicht ganz anders, als wir denken. Denn auch der Zacharias, der hatte ja die Hoffnung, okay, jetzt kommt Jesus, alles klar. Der wird den Römern mal zeigen, wo es lang geht. Er räumt hier auf und die Fronten sind sozusagen wieder geklärt. Aber eben da steckt so ein bisschen dieser Widerspruch drin, weil so wie das vielleicht auch die Hoffnung vieler Menschen war, so ist es gar nicht eingetreten. Das ist so nicht passiert. Jesus hat die Hoffnung der Leute nicht erfüllt, dass er die Römer irgendwie vielleicht besiegt oder die Besatzung irgendwie verändert oder die Situation umwälzt. Jesus kommt ja ganz anders auf die Erde. Er hat eben nicht diese Armee hinter sich stehen, die sagt, okay, alles klar Leute, 5 Tage und dann ist hier das Feld wieder geräumt und alles ist klar. Die Angst, die Zacharias hatte, das ist sozusagen die Angst vor dem Gegenüber. Das ist sozusagen dieser Punkt, den ich euch am Anfang mitgegeben habe, so die Angst vor dem anderen. Für Gott aber sind noch ganz andere Ängste wichtig. Was ist, wenn die Römer weg sind? Was ist, wenn der physische Feind bekämpft ist? Wohin dann sozusagen mit dem Rest meiner Ängste? Das ist wie mit dem Wildschwein. So, ja, okay, wenn das Wildschwein weg ist, Aber wohin dann mit dem Rest, den ich vielleicht noch in meinem Herzen trage, die trotzdem noch da sind? Und ich denke, hier setzt Gott jetzt an. Hier greift er die Sehnsucht hinter der Angst auf. Sozusagen auch vor den tiefsten Bedrohungen keine Angst mehr zu haben, weil sie durch Jesus überwunden worden sind. Und er macht es einerseits so bescheiden, der riesige Gott des Universums, der passt dann in so eine Krippe. Und er macht das andererseits auch so einladend. Zacharias spricht im Vers 75, dass wir ihm jetzt ohne Furcht begegnen können. Wir brauchen also keine Angst mehr vor Gott zu haben. Er möchte uns eigentlich liebevoll begegnen. Er will uns gerade da begegnen, wo wir Angst haben, um uns die Angst auch zu nehmen. Dafür ist er gekommen, um das auszuräumen und nicht ein Schlachtfeld zu hinterlassen. Und das hat er auch ausgeräumt. Das hat er am Kreuz getragen, damit wir nichts mehr zu befürchten haben. Natürlich jetzt auch ein Stück weit von hinten aufgerollt mit dem Kreuz. Aber Weihnachten setzt sozusagen diesen Startschuss, es bleibt nicht mehr finster. Weil ich kann dieser Stall eben auch zu so einem Ort werden, an den wir fliehen können. Ein Ort, an dem ich meine Ängste lassen kann, wo ich sie loslassen kann oder wo ich sie einfach hinlegen kann. Vielleicht werden meine Ängste eben in der Begegnung mit Jesus ein Stück weit überschaubarer, kleiner, fassbarer. Der Text zum Nachdenken, den ihr in eurem Programmheft abgedruckt findet, der rüttelt sozusagen so ein Stück weit an der Sehnsucht hinter dieser Angst, angstfrei zu leben. Und er sagt, ja, wir werden immer Ängste haben, es wird auch schwer bleiben, es wird immer unser Begleiter sein, aber es gibt womöglich die Hoffnung, dass man trotz der Unvollkommenheit, die wir haben, ein recht akzeptables Leben führen kann. Und ich fand es ganz interessant, diesen Text zu lesen, denn ich finde, das ist das, was Weihnachten sagen will. Das ist das eigentlich Tröstliche an Weihnachten, dass dieses womöglich weggestrichen werden kann, sondern dass feststeht, es gibt eben diese Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, dass ich ein erfülltes Leben führen kann, auch mit offenen Fragen und ohne endgültige Lösungen und Antworten und dabei trotzdem glücklich sein kann. Das verspricht mir Jesus. Und ich muss sagen, das klingt immer mega plakativ. Wir können halt einfach zu Jesus kommen und dann ist irgendwie alles gut und dann ist auch weg mit der Angst. Und ich muss sagen, ich habe die letzten Tage und die letzten Stunden sehr damit gerungen mit diesem Punkt. Und ich habe immer wieder versucht, es irgendwie noch tiefer zu formulieren und der Sache noch mehr auf den Grund zu kommen, bis ich dann festgestellt habe, zumindest ist das jetzt meine derzeitige Erkenntnis, dass es manchmal auch einfach nie mehr erklärbar wird. Oder man es nicht mehr erklären kann, sondern es dann einfach diese eigene Erfahrung ist, die man macht. Und wenn ich so auf mein Leben schaue, dann gab es auch diese Momente, wo ich einfach auch nicht mehr wusste, wie wird es jetzt weitergehen, wo ich völlig verzweifelt war und wo ich auch einfach nur noch beten konnte und sagen konnte, du musst jetzt ja was tun. Und dann hat sich der Umstand trotzdem nicht verändert. Die Situation ist dieselbe geblieben, aber in meinem Inneren hat sich schon irgendwas verändert. Ich bin so ein Stück dieser Angst losgeworden. Ich habe wieder einen klaren Blick nach vorne bekommen. Ich konnte am nächsten Tag wieder aufstehen. Ich habe wieder die Kraft, weiterzugehen. Und ich konnte irgendwie auch lernen, zu akzeptieren, dass Gott eingreift. Vielleicht anders, als ich mir das wünsche, aber gleichzeitig wächst auch mit dieser Erfahrung meine Zuversicht, dass es gut ist, so wie er das macht. Und dass es letztlich auch gut ist, was aus Weihnachten geworden ist. Auch wenn die Römer geblieben sind, so haben wir doch einen Retter bekommen, der uns noch viel tiefer begegnen möchte, der die Sehnsucht hinter der Angst stillen will, der uns sogar die Angst vor dem Tod nehmen möchte, weil er sie selbst schon überwunden hat. Und um das immer wieder auch ein Stück zu begreifen oder zu erleben, dafür gibt es das Abendmahl, bei dem uns Jesus daran erinnert, dass eben alle Angst überwunden ist. Dass wir uns sogar aussöhnen können mit unserer Angst, mit unseren Mitmenschen, mit Gott. Beim Abendmahl werden wir eben nicht schief angeguckt. Wir brauchen keine Angst zu haben, nicht zu genügen, sondern uns wird zugesichert, hey, ich bin mit euch. Fürchtet euch nicht. Amen.